Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite.
Hallo zusammen, mein Name ist Lisa Hauser und ich darf heute die 49. Folge von ÖAZ im Ohr zum Thema Darmgesundheit und Mikrobiom führen. Und dazu habe ich einen spannenden Gast, und zwar den Herrn Dr. David Seki, der an der Hauptuni Wien sehr breit zu diesem Thema forscht.
Ich bedanke mich für die Einladung, ich freue mich sehr.
Mich freut es heute, dass Sie einen Experten zum Thema Darmmikrobiom, also eigentlich eine sehr breit aufgestellte Spezialisierung, die du hast, weil du bist ja wirklich nicht nur Darmmikrobiom, sondern du hast eigentlich auch viel Richtung Grundlagenforschung, hast eben auch dieses Know-how, was du einfach, sag jetzt mal, auch den Leuten, die jetzt nicht jeden Tag mit dem Thema beschäftigt sind, gut übermitteln kannst. Und deswegen freue ich mich, dass du heute da bist. Du arbeitest ja als Postdoc an der Hauptuni Wien. Was ist gerade dein Thema, mit dem du dich besonders beschäftigst, bevor wir losstarten, wo du gerade jetzt in der Forschung total drin bist?
Mein Thema zurzeit ist, wie gewisse Medikamente das Darmmikrobiom beeinflussen. Aber nicht nur irgendwelche Medikamente, also wir wissen ja, Antibiotika beeinflussen Bakterien, sondern Medikamente, die ein menschliches Ziel haben, irgendein menschliches Enzym, und was die für Off-Target-Effekte, sagen wir oft, auf Bakterien haben könnten. Viel davon wissen wir gar nicht, weil wir oft nicht messen, was macht das Medikament jetzt mit den Bakterien, sondern ist es effektiv im Menschen? Und das ist eine Blackbox, die mich total interessiert zurzeit.
Ja, und da werden wir dann später auf jeden Fall nochmal spezifischer drüber reden, welche bestimmten Medikamente du auch in der Forschung berücksichtigst. Aber wir starten mal ganz basic rein. Für jetzt natürlich, der Podcast ist ja primär jetzt an Pharmazeutinnen und Pharmazeuten gerichtet, aber natürlich auch an alle anderen Interessierten. Wie würdest du das Darmmikrobiom in ein, zwei Sätzen beschreiben?
Mir gefällt immer die Definition, auch wenn sie sehr nitpicky ist, zu sagen, Mikrobiota sind die Zellen und deren genetisches Material, und Mikrobiom ist der Ort, an dem Mikrobiota leben, also ein Ökosystem. Und wir sprechen heute über das Darmmikrobiom, und dann müssen wir Bakterien, Archaeen und auch Pilze teilweise besprechen und wo sie leben im Darm, die Barrierefunktion des Darms, das Immunsystem des Darms und Hormone im Darm und so weiter.
Das heißt, da leben eigentlich ganz verschiedene Mikroorganismen zusammen. Und die Frage ist, wann geht das Ganze eigentlich los? Wann entsteht das Darmmikrobiom? Vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt? Wann sind so die entscheidenden Schritte, wie sich das Darmmikrobiom eines Menschen entwickelt?
Das menschliche Darmmikrobiom beginnt sich zu assemblieren mit Geburt. Das passiert einfach über Vertical Transfer, sagen wir, also vertikalen Transfer über die Mutter, über deren vaginales Sekret bei der Geburt, über deren fäkales Sekret bei der Geburt natürlich. Eine Zeit lang hat man die Vermutung gehabt, dass es schon Bakterien geben könnte im Fruchtwasser.
Aha, okay.
Hat sich aber als nicht korrekt erwiesen. Da sieht man ja, wie schwierig es ist, diese Bakterien überhaupt mal zu sehen, und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass das Kontaminanten waren während einer PCR, die dann hochamplifiziert wurden. Auch irgendwie eine glückliche Erkenntnis, weil wir hätten sämtliche gnotobiotischen Mausexperimente schmeißen können, wenn das nicht der Fall gewesen wäre.
Das heißt, wann hat dann eigentlich so richtig die Mikrobiomforschung ihren Aufschwung gehabt? Weil so, ich bilde mal ein, so das Thema ist jetzt so seit 5 bis 10 Jahren in aller Munde, aber wann hat es so richtig begonnen?
Also Mikrobiologie hat ja eine lange Tradition. Vieles dieser wichtigen physiologischen Experimente, die stammen aus Experimenten mit E. coli. Und wir haben noch nicht so lange die Möglichkeit, in ein Ökosystem reinzugehen und zu schauen, wer ist da und was machen die. Das hat erst den Aufschwung gehabt, ich würde sagen so 2010, etwa 8 Jahre nachdem das Genom des Menschen sequenziert wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl 8 richtig war, aber so um den Dreh. Seitdem wir eben vor allem 16S-Sequenzen nutzen können und Next-Generation-Sequencing nutzen können, aber auch Mikroskopie, um in die Umwelt zu gehen und Bakterien zu suchen und zu finden. Seitdem hat das einen Aufschwung, und mittlerweile sind diese Technik sehr billiger geworden, also es wird noch weitergehen.
Okay, ja, das ist sehr erfreulich. Nur mal kurz, um das Thema, auf das Thema zurückzugehen, bezüglich wann und wie entsteht das Darmmikrobiom. Vielleicht auch interessant für viele, welchen Einfluss hat das Stillen auf das Darmmikrobiom?
Ja, Stillen hat einen ganz großen Einfluss. Muttermilch ist einfach sehr faszinierend, weil in unserer Muttermilch, nicht in unserer, in der Muttermilch von nährenden Müttern, sind sogenannte HMOs, also Human Milk Oligosaccharides. Die sind gemacht, um Bakterien anzuzüchten. Also das Kind kann diese Oligosaccharides nicht verwenden als Energie, die gehen tatsächlich in den Darm und füttern dort Bakterien an, die wir dort gerne hätten. Ich hüte mich davor, Bakteriennamen heute zu nennen, weil es zu kompliziert wird. Ja. Aber Bifidobakterium zum Beispiel ist ein sehr, sehr wichtiges, wird auch oft aufgeschrieben auf Probiotika.
Ich wollte gerade sagen, genau, die kennt man aus den bestimmten Präparaten auch, ja.
Ja, Bifidobakterien sind faszinierend, weil solange es Muttermilch gibt, gibt es Bifidobakterien, weil die wirklich kompetitiv diese HMOs degradieren können und schützen vor Infektionen mit Pathogenen, das Kind bei der Gehirnentwicklung unterstützen, indem sie einfach ihre Funktionen machen, so wie Short-Chain Fatty Acids zu produzieren zum Beispiel. Und die gehen dann langsam weg, wenn wir anfangen, dem Kind Nahrung zu geben. Dann kommen andere und ich würde mal so sagen, so mit 3 gibt es so eine Phase, wo man, oder ein Window, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt ein not adult-like, aber ein stabiles Mikrobiom eines Menschen, ändert sich dann aber auch noch im Laufe der Zeit, Pubertät, Altern und so weiter.
Okay, super, sehr spannend. Jetzt eine Frage, was wahrscheinlich ja immer so ein bisschen so einfach so eine populäre Frage ist, gibt es ein gesundes Mikrobiom? Wie findet man heraus? Oder weil es ist ja im Endeffekt, also dass ich sage, ist ja nicht das Erste, dass ich jetzt sage, okay, es stimmt irgendwas nicht, habe ich jetzt ein instabil oder ein ungesundes Mikrobiom. Gibt es da irgendwie so Definitionen, dass man sagt, ja, da könnte man jetzt davon ausgehen, dass die Person vielleicht wirklich eine Dysbiose hat, also ein gestörtes Mikrobiom?
Das ist ein bisschen heikel, weil es ja meiner Meinung nach keine wirkliche Definition für Gesundheit gibt, außer das Ausbleiben von Krankheit. Und wenn der Mensch krank ist und es irgendwas mit seinem Darmmikrobiom zu tun hat, dann sieht man es schnell. Dann vielleicht eine Infektion mit, einem Eheckstamm oder einem Clostridium. Aber dieses Gesund und Dysbiose, das sind ja keine sonderlich präzisen Begriffe. Auch in der Wissenschaft nicht. Mit Absicht nicht. vernetzen Menschen die Diversität mit Gesundheit. Also viel Diversität heißt nicht gleich gesund, weil vielleicht ist ja auch eine Diversität von vielen Pathogenen. Und das ist, ich will es nicht komplett zur Seite schieben, weil es gibt sowas wie ein gesünderes Mikrobiom, das uns vielleicht länger gesund altern lässt. Aber ich würde es nicht definieren können.
Jetzt zu dem Thema, was wahrscheinlich auch einfach einerseits in der Apotheke relevant ist, aber eben dich in einer Forschung beschäftigt, ist einfach, was beeinflusst das Mikrobiom jetzt am stärksten? Du hast jetzt gesagt, mit 3 Jahren ist sozusagen das Mikrobiom jetzt einmal vorerst reifer. Welche Einflussfaktoren, natürlich kann man sich da ein bisschen was drunter vorstellen, was das sein könnte, aber wo sagst du jetzt, was beeinflusst das Mikrobiom positiv oder negativ am stärksten?
Also unser Mikrobiom ist ja extrem individuell. Menschen sagen oft, das ist ein Fingerprint. Man hat sich wirklich lange gefragt, warum das so ist. Und früher dachte man, ja, Genetik wird schon ein großer Faktor sein. Ist es aber nicht. Schon ein Faktor, aber nicht der größte. Es wirken so viele gleichzeitige Sachen auf das Mikrobiom. Ernährung ist super wichtig. Wir können anhand eines Mikrobioms vermuten, wie sich die Person ernährt. Das funktioniert schon. Aber Ernährung ist nicht alles. Eine Studie, die mir gerade einfällt, war 2021. Wo sich durchaus fettleibige Menschen eine Zeit lang gesund ernährt haben, viel Sport gemacht haben und innerhalb von 3 Monaten sieht man, das Mikrobiom ändert sich. Sie tun dann aber weiter mit Sport und gesunder Ernährung und das Mikrobiom ändert sich wieder zurück. Also es ist wir nennen es oft ein Virtual Organ und es ist sehr plastisch. Es reagiert auf die Einflüsse, die wir ihnen geben, in dem Fall Ernährung, sehr, sehr stark. Aber das Mikrobiom hat sein eigenes genetisches Material, das ist dessen Grundlage, wie es schafft, sehr versatile auf Einflüsse zu reagieren. Es kann sich adaptieren, es versucht sich dann wieder so zu etablieren, dass es wieder zu seinem Fingerprint zurückfindet.
Ah, okay. Das heißt, man muss sozusagen eigentlich wirklich dranbleiben, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe tendenziell den Verdacht, zumindest jetzt einmal, beispielsweise Reizdarmsyndrom oder sowas, und ich möchte es dann irgendwie versuchen, über eine spezifische Ernährung zu verändern. Das heißt, sobald ich eigentlich diese Ernährung wieder absetze, geht es wieder zurück zum Ursprung. Das heißt, also langfristige Änderungen sind nur durch langfristige Lebensumstellungen möglich. Also man kann jetzt nicht sozusagen sagen, ey, ein Jahr bemühe mich jetzt und dann geht's, dann bleibt es irgendwie aufrecht.
Ja, und das schaffen ja die wenigsten Menschen, weil es was richtig, richtig Schwieriges ist.
Was haltest du von dem Mythos fermentiertes Gemüse oder ist ja jetzt irgendwie so ein Hype um die fermentierten Lebensmittel? Gibt es da irgendwie... Hast du da irgendwie Informationen, ob das sich auf das Darmmikrobiom auch noch extra gut auswirkt? Ich meine, du hast generell gesagt, Ernährung, gehe davon aus, eine ausgewogene Ernährung einfach. Gibt es da irgendwas oder sagst du, da gibt es eigentlich gar nichts, was jetzt irgendwie evidence-based wäre? Oder?
Bei fermentierten Sachen gibt es eigentlich ganz viel und das ist so die Ecke an Ernährungsmarketing, wo ich noch das meiste Vertrauen entgegenbringe. also Sauerkraut, Kimchi, whatever you like, finde ich super, weil es eine Diversität an, weil es erstens eine Diversität an Kohlenstoffen reinbringt und nicht nur ein Bakterium anfüttert und quasi ein Präbiotikum für ein Ökosystem im Endeffekt und weil ja auch Bakterien drauf sind.
Ja, okay, na, das ist schon mal, es wäre schon mal ein Lebensmittel, eben was man eben auch zum Beispiel an der Apotheke definitiv weiter empfehlen könnte. Die Sache ist natürlich jetzt beim Sauerkraut wieder, da denke ich jetzt gerade wieder, wenn jemand eher sagt so, er hat jetzt einen Reizdarm oder irgendwas in die Richtung, dass ein Sauerkraut oder halt Blähungen oder sowas, Sauerkraut fördert halt natürlich zum Beispiel jetzt wieder eher die Gasbildung halt. Aber ich finde es also ein gutes Lebensmittel, was man jetzt mal gutes, also wenn jetzt einer einfach sagt, ich möchte was tun, ich habe prinzipiell keine Probleme, ich möchte mein Darmmikrobiom unterstützen, kann man das sicher gut weiterempfehlen. Jetzt zum Thema Medikamente, weil du auch vorhin gesagt hast, eben schon in deiner Einleitung, du beschäftigst dich viel mit dem Thema Medikamente und Darmmikrobiom. Was kannst du da uns dazu sagen? Einerseits natürlich zu deiner spezifischen Forschung, aber auch mal ganz allgemein.
2018 gab es eine große Studie. Ich glaube, es wurden so 1000 Medikamente getestet. Ganz, ganz viele Nicht-Antibiotika. Und die Forscherinnen konnten zeigen, dass 25% dieser auf mindestens ein Bakterium, das häufig im Darm von Menschen vorkommt, negative Effekte auslösen. Was irgendwie ganz spannend ist, weil zu den meisten kennt man die Mechanismen nicht. Also wie zum Beispiel ein Antidepressivum jetzt auf einen Bacteroides-Stamm oder so wirkt, wissen wir nicht, ist super spannend. Weil ich gerade Antidepressiven gesagt habe, bei Psychopharmaka ist es besonders spannend, weil da sind es 75%. Ja, weil du gerade also Inflammatory Bowel Syndrome und so angesprochen hast. Da gibt es ja ein paar Medikamente, die angewiesen darauf sind, dass Mikrobiota sie aktivieren, also sogenannte Prodrugs. IBS, ein entzündender Patch irgendwo in unserem Darm. Und da muss das Medikament hinkommen und quasi sein Mesalazin dort lassen, quasi wie eine Creme-Auftrager. Genau. Der Grund, warum das funktioniert, ist, weil vor allem Bacteroides-Stämme Azoreduktasen haben, quasi diese Verbindung zwischen den zwei Stickstoffmolekülen auftrennen und dadurch erst das Medikament freisetzen. Und das könnte ein Grund dafür sein, warum das bei manchen Menschen gut funktioniert und bei manchen Menschen weniger gut funktioniert. Wirklich wissen tun wir es nicht, aber ich finde es sehr, sehr spannend.
Ja, das ist sehr spannend, das ist ein sehr spannender Bereich. Vor allem, ich glaube, das Sulfasalazin wird ja angewendet bei, also generell bei entzündlichen Darmerkrankungen. Weißt du da was von der Rate? Bei wie vielen spricht das Medikament gut an, bei wie vielen nicht so gut? Ich weiß nicht, ob du da zufällig gerade Zahlen hast.
Ja. Habe ich nicht. Das Sulfasalazin selber wird ja auch nicht mehr so oft genutzt, weil das Carrier-Molekül ist ja ein Antibiotikum, das bei Rheuma sehr gut wirkt. Also wenn man IBS hat und Rheuma, dann gibt man Sulfasalazin noch. Aber sonst ist man einfach weitergegangen in die Entwicklung und nutzt jetzt, ich glaube, Olsalazin heißt es, das quasi zwei ASA aneinander gekettet hat. Ich weiß leider nicht.
Ja, nein, es ist ja völlig egal. Und bevor ich auf die Forschung eingehe, ist einmal so ein Thema, was ich sage, ist für die Apotheke extrem relevant. Was sagst du dann jetzt, weil du hast zwar gesagt Antibiotika, das weiß man eh, aber oft wird ja empfohlen, Probiotika 2 Stunden Abstand zum Antibiotikum zu nehmen, um das irgendwie vorzubeugen, dass sozusagen danach irgendwie länger Beschwerden bezüglich dem Antibiotikum und Magen-Darm besteht. Was sagst du dazu? Würdest du sagen, ja, evidenzbasiert oder ja, kann man machen, macht jetzt eh keinen Schaden sozusagen, wenn ich das Bifidobakterien nur zusätzlich nehme. Was meinst du dazu, zu dem Ansatz?
Ich tendiere zu deiner zweiten Antwort ein Ja zu geben, weil wir wissen so wenig, wir wissen nicht, ob sie diese Probiotika wirklich etablieren, weil die müssen ja ihre Wege in ein bestehendes Ökosystem reinfinden.
Zu deiner Forschung jetzt, welches oder was, du hast eh schon vorhin so ein bisschen angeteasert, welche Erkrankungen beziehungsweise in weiterer Folge, welche Medikamente beschäftigen dich jetzt besonders in Verbindung eben mit im Darmmikrobiom?
Mhm. Also die Forschung verrichte ich an der Uni Wien und zwar am Zentrum für Mikrobiologie und Umweltwissenschaften, CIMES. Auf Englisch Center for Microbiology and Environmental System Science. Und dort interessieren uns ganz speziell Parkinsons Medikamente. Die Krankheit auch. aber vor ein paar Jahren haben wir eben herausfinden können, dass ein Parkinsons Medikament, das in sehr hohen Konzentrationen gegeben wird, und zwar Entacapon, ziemlich große und breite Einflüsse hat auf Darmmikrobiota. Wir konnten auch den Mechanismus eben rausfinden. Studie wurde auch publiziert vor 2-3 Jahren. Und zwar Entacapon, das Medikament, das chelliert Eisen. Und das macht es sehr effizient und wie gesagt in hoher Konzentration gegeben. Und was dann passiert, ist, dass nicht genug Eisen für das Darmmikrobiom da ist. Also jetzt wird Eisen in diesem Ökosystem eben limitiert und Bakterien, die sehr gut damit umgehen können, wenn kein Eisen oder wenig Eisen vorhanden ist, sind diejenigen, die Siderophore produzieren können. Und das sind die sogenannten Enterobacteriaceae, die können das sehr gut, also ein EHEC oder auch ein Commensialer E. coli, der funktioniert fantastisch, wenn er Entacapon sieht, weil alle anderen verhungern. und das hat aber den Nachteil, dass dieses Entacapon, also ein Medikament für Parkinsons, quasi für Virulenzfaktoren selektiert. Und das könnte tatsächlich schlecht sein. Was ich zurzeit mache, Entacapon ist nicht das einzige Medikament, das man nutzt für Parkinsons. Nutzt man eher so gegen Ende der Therapie, wenn davor schon nichts mehr funktioniert. Man fängt ja an, Levodopa zu geben. Ist auch ein Katecholamin, bindet Eisen nicht so gut wie Entacapon. Warum, weiß man gar nicht so gut. Levodopa hat aber ein Problem, das kommt nicht so leicht ins Hirn, weil es eben in der Peripherie abgebaut wird durch humane Amino Acid Decarboxylases. Verursacht Übelkeit, ganz viele Side Effects, weil ja dann in der Peripherie Dopamin freigesetzt wird, das eigentlich im Hirn freigesetzt werden sollte, um dort eben Parkinsons Patienten haben ja zu wenig Dopamin im Hirn, um das zu kompensieren, muss man nämlich zusätzlich noch Carrier-Drugs dazu nehmen, so nenne ich sie. Und das sind zwei, die mich besonders interessieren, sind Benzeracid und Carbidopa. Die blockieren eben humane Aminoacid-Decarboxylases. Dadurch kommt Levodopa ins Hirn. Bakterien haben aber auch Analoge dieser Enzyme. Und unsere Frage war, ob eben diese Medikamente auch bakterielle Aromatic Amino Acid Decarboxylases blockieren können.
Ja, genau. Ja. Und? Was kam raus?
Naja, wir forschen dran. Sie scheinen nicht so gut transportiert zu werden in die Zellen. Aber der Mechanismus könnte sein, ich glaube, ich weiß es noch nicht, aber wie gesagt, wir forschen dran, diese Medikamente binden ja an PLP, das ist ein Precursor von Vitamin B6. Und das ähnlich wie zum Eisen, jetzt nicht das Eisen weggenommen wird, sondern eben das PLP weggenommen wird. Und dass sich dadurch eben ein paar Bakterien ganz wohl tun, weil denen macht es nichts. Also sie können vielleicht ihr eigenes Vitamin B synthetisieren und andere Bakterien, die können das nicht und dann geht es ihnen schlecht.
Jetzt ein bisschen weg von der, Grundlagenforschung, mehr hin zum Thema, was jetzt so der allgemeine Bürger, sage Bürgerin, sich so fragt vielleicht auch. Wie schaut es aus zum Beispiel mit dem Thema Mikrobiomtests? Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es ist ja immer mehr jetzt so das, sage ich mal, etabliert, dass einfach man sich im Internet einfach einen Mikrobiomtest bestellen kann und dann zum Beispiel da Ernährungsempfehlungen bekommt und dann heißt ja, du trinkst zum Beispiel zu viel Alkohol oder solltest weniger trinken und was hältst du davon und auf welcher, also du arbeitest jetzt im Labor ja auch mit vielen, sage ich mal, etablierten Methoden. Auf welchen Methoden basieren diese Tests? Würdest du sagen, das ist irgendwie valide oder steckt es halt einfach erst in den Kinderschuhen? Ist es ein netter Ansatz? Wie sieht es da aus? Es gibt ja auch einen Hersteller, wie gesagt, ich darf keinen Namen nennen, die haben einen relativ interessanten Ansatz, das wird dir wahrscheinlich auch was sagen, in Wien, wo sie sagen, okay, mit Mikrobiomtestung kann man zum Beispiel schauen, ob der Patient, die Patientin auf Immuntherapien zum Beispiel besser anspricht. Also das wäre jetzt zum Beispiel eher so diese therapeutische Version im Klinikum eventuell, in der Anwendung in der Zukunft. Das andere ist jetzt natürlich eher so Selbstinteresse, Lifestyle, was kann ich besser machen? Frage an dich jetzt einfach, was hältst du generell von diesen Tests, die jetzt schon verfügbar sind und wie siehst du das Ganze in der Zukunft? Kann das eventuell wirklich mal sein, dass es für jeden verfügbar ist und er es aus Interesse machen kann? Und sind diese Methoden, die aktuell eben am Markt dahingehend zur Verfügung stehen, evidenzbasiert, kann man sich darauf verlassen, was dann da rauskommt?
Ich will es nicht pauschal sofort wegdrängen, weil ich es ja super finde, wenn in der Zukunft da ein Mikrobiom mehr genutzt werden könnte, um menschliche Gesundheit zu verbessern. Aber wenn ich ein Stuhlsample bekomme in der Arbeit und wissen möchte, welche Bakterien drin sind, dann sequenzieren wir. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Wir sequenzieren, was da drin ist. Meistens nutzen wir eine Stelle in der 16S-RRNA dieses aller Bakterien, um zu identifizieren, welche Bakterien sind denn da. Ich überlege gerade, wie viel das kostet, aber es ist weit nicht so teuer wie das, was einem Individuum abverlangt wird, um einen solchen Test zu machen. Also es ist schon ein großer Drang auch dahinter zurzeit, viel Geld damit zu machen. Und funktioniert auch ein bisschen, weil die Menschen machen sich ja Sorgen und es wird ihnen auf einer Seite was versprochen, auf der anderen Seite ist es doch nur Grundlagenwissenschaft. Und irgendwo ist es nicht in der Verantwortung der Grundlagenwissenschaft jetzt sich recht zu fertigen, warum hier viel Geld für sowas verlangt wird. Ich glaube nicht, dass sie die Antworten liefern können, die sie behaupten liefern zu können zurzeit. Und gleichzeitig sehe ich die Notwendigkeit jetzt nicht, wenn das Individuum ja gesund ist, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann keine klare Definition für Gesundheit finden. Also warum sollte ich der Logik nach auch eine im Mikrobiom finden, dass er.
Das ist ja das Interessante, weil Sie finden ja anscheinend dann schon einen Maßstab, wo Sie sagen, okay, das empfinden Sie als gesund und weil irgendwas müssen Sie ja machen mit meinem Stuhl, mit einer Stuhlprobe, die Sie da einschicken und Sie sagen dann ja, da und da. Also das heißt, hast du da irgendwie eine Vorstellung vielleicht, weil ich glaube, sowas interessiert schon die Leute auch immer mal wieder, dass da kommen dann auch wieder Kundinnen und Kunden in die Apotheke und sagen, soll ich einen Mikrobiomtest machen? Meistens sind die ja nicht so günstig. Was sagst du da so, wie können die ihre Ergebnisse, also auf was könnten diese Ergebnisse basieren? Sagst du, das ist irgendwie einfach ein oberflächlicheres Verfahren oder es wird sicher nicht so tiefliegend sein, als wie es bei euch im Labor zugeht, aber oder kannst du irgendwie erklären, wie sie zu den Ergebnissen kommen?
Meines Wissens sind die Ergebnisse meistens ein Diversitätsindex, der, wie ich schon erwähnt habe, ja nichts Präzises ist. Ein Dysbioseindex, wo sich, glaube ich, 2025 Expertinnen zusammengesetzt haben und gesagt haben, das ist kein, kein klinisch relevantes Maß. Und was gibt es denn dann noch? Und eben über diese Diversität und Dysbiose, dass beides nicht präzise ist, dann Vernetzungen herzustellen zu Ernährung und
Lebensstil generell.
Lebensstil,
ja.
Glukosehaushalt, trink nicht zu viel, was auch immer, halte ich für nicht sonderlich wichtig. Weil
okay.
Und auch nicht nötig, weil man kann ja auch zum Arzt gehen und vorzeigen, wie man sich ernährt.
Ja, genau.
Darüber weiß man ja viel mehr.
Absolut. Aber es ist eben spannend, weil ich glaube, gerade wichtig eben für die Leute eben, dass es da schon an einem Index hängt, aber der Index hat einfach mit Expertenkonsens nicht wirklich dass man sich auf den jetzt einfach therapeutisch nicht verlassen sollte. Weil du nun mal das Thema Ernährung angesprochen hast, auch vielleicht spannend, die Frage fällt mir jetzt relativ spontan nur ein, vegane, vegetarische Ernährung, Pesketarier, was heute alles gibt, ketogene Ernährung, hast du da noch vielleicht irgendwie was, wo du sagst, gibt es Tendenzen, welcher Ernährungsstil am besten fürs Mikrobiom ist? Ist es der ausgewogene mediterrane Ernährungsstil oder was weiß man dazu?
Wir essen definitiv zu viel Fleisch.
Okay, das mögen die Bakterien nicht?
Doch, das mögen die Bakterien schon, aber Bakterien mögen alles.
Okay, also sie sind wenig selektiv eigentlich, also denen ist es...
Sie ändern, also die Zusammensetzung der Bakterien ändert sich basierend auf dem, wie unsere Day-to-Day-Diet so ist. Das stimmt schon. Aber es geht ja auch dann um unsere Gesundheit und gibt jetzt auch nicht viel Evidenz, aber es zeigt sich schon, also wir verlieren ja an Diversität an Bakterien.
Mhm. Also generell tendenziell meinst du
ja,
jetzt?
Ja, in Synchron zu Western Diets halt. Ob das gut oder schlecht ist, kann ich jetzt nicht beantworten, aber es ist auf jeden Fall faszinierend.
Wie ist es da zum Beispiel, auch nochmal eine Frage von mir, kulturelle Unterschiede? Japan, Asien versus zum Beispiel, sag jetzt mal Südamerika, Mittelamerika, die recht sehr viel Fleisch essen oder generell vielleicht, falls dir nur mal irgendein Breitengrad einfällt, wie schaut es da aus? Weiß man da was? Wie ist es zum Beispiel eben in Japan mit viel fermentierten Sachen, mit viel Gemüse oder generell im asiatischen Raum, die auch wenig, also vor allem wenig Milchprodukte auch konsumieren? Gibt es da auch nochmal irgendwie vielleicht Infos dazu?
Es gibt ganz viel Literatur zu indigenen Völkern, die halt überhaupt nicht ausgesetzt sind von, erstens von dem Fleischkonsum, den wir zurzeit tätigen und auch den Konsum dieser Ultra-Processed Foods einfach. Und die haben eine größere Diversität, die haben vor allem einen Bakterienstamm in sich, den wir gar nicht mehr so häufig haben, und zwar Prevotella. Und Prevotella ist halt ganz wichtig, um diese sehr komplizierten Konstrukte, also vielleicht falsch ausgedrückt, aber diese sehr komplizierten Carbons, Starches.
Ja.
Ja, das, was wir essen, das meinte ich mit Ultra-Processed, ist ja...
Diese hochverarbeiteten Lebensmittel halt einfach.
Genau, langkettige Fettsäuren, die nicht sonderlich verzweigt sind, Zuckermoleküle, die ein paar Glucose hintereinander gereiht haben, wo ich genau einmal schneiden muss als Bakterium und dann kann ich das alles essen. Was uns fehlt in unserer Diät, in unserer westlichen Diät, ist halt dieser Input an Ballaststoffen.
Das heißt, eigentlich die Bakterien wollen auch viel arbeiten. Also eben, ich nehme jetzt Ballaststoffe zum Beispiel, was du letztes gesagt hast, generell Gemüse und so weiter.
Ja, Bakterien wollen vor allem untereinander gemeinsam arbeiten und dieses Konstrukt abzubauen. Und wenn ich da so einen Block an sehr diversen Kohlenstoffmolekülen habt, dann kann das ein Bakterium allein nicht machen.
Okay.
Und das ist das eigentlich Spannende, woran wir forschen, diese Division of Labor.
Ja. Na, ich finde es super spannend, eben also mal das sozusagen so mal das hinter den Ernährungsempfehlungen mal zu hören, warum das einfach auch wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch für die Zuhörerinnen spannend. Jetzt habe ich noch ein Thema, was ich extrem spannend finde, muss ich ehrlicherweise sagen, ist halt chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Man weiß, sehr, sehr hoher Leidensdruck. Neuer Therapieansatz ist ja dieser, oder was heißt neuer, neu ist auch nicht mehr komplett neu, aber schon nur eher einer der neueren Therapieansätze, ist das Thema Stuhltransplantation. Mhm. Was sagst du dazu? Also generell einmal meine Fragen, glaube ich, dazu sind einerseits, ist das eine einmalige Sache oder muss das wieder wiederholt werden? Siedeln sich die Bakterien dann da langfristig an und der Stuhlspender muss es zum Beispiel jetzt einer aus der Familie sein, so ein bisschen wie bei einer Organtransplantation, dass man sagt, bei der Organtransplantation ist es ja oft das HLA-Antigen, nachdem irgendwie sozusagen eventuell eine Abstoßung verhindert werden soll. Aber jetzt zum Beispiel eben, gibt es da auch, muss das zum Beispiel jetzt ein Familienmitglied sein oder gibt es da irgendwelche Kriterien, anhand deren man sagt, okay, der wäre jetzt als Spender oder würde als Spenderin oder Spender in Frage kommen?
Es muss kein Familienmitglied sein, aber die Kriterien dafür sind, da gibt es viele. Also es muss eine Person sein, die null Pathogene in seinem Stuhl hat. Da gibt es Biobanken dafür, die rigoroses Screening betreiben.
Gibt es da viele Personen? Entschuldigung, aber gibt es viele Personen?
Gar nicht so viele.
Ja, das denke ich mal. Okay, ja.
Nein, also so eine kleine Kohorte. und dann gibt es da eben diese Stühle, die kann man nehmen, die kann man als Tablette nehmen, die kann man auch anal nehmen.
Ah, die kann man wirklich als Tablette, das wusste ich gar nicht. Spannend, ja. Okay.
Funktioniert am besten, wenn man sie als Tablette nimmt, so schlimm es auch klingt.
Okay, na Wahnsinn. Ja, ich glaube, natürlich aber auf der anderen Seite für die Betroffenen natürlich viel angenehmer als die andere Variante. Ja.
Genau, und das ist halt ein tolles Beispiel für, wo Mikrobiomforschung es auch richtig gut in die Klinik geschafft hat, weil es gibt ein paar Fälle, wo das einfach super hilft. Und einer davon ist eine Infektion mit Clostridium difficile. Das, wenn man mit C. diff infiziert ist, dann sehr hartnäckig, weil Clostridium difficile bildet Sporen und da kann man mit Antibiotika behandeln und es kommt einfach wieder, immer wieder. Und Menschen, die das haben und dann ein Stuhltransplantat bekommen, da wirkt es einfach super gut. Ich glaube, die Heilungsrate ist über 90%.
Okay, das ist ja beeindruckend.
Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Man probiert es dann auch bei vielen anderen Krankheiten aus und da funktioniert es dann leider nicht so gut. Also bei IBD, IBS, allen inflammatorischen Darmerkrankungen, hat man auch schon viel Stuhl transplantiert. Funktioniert manchmal nicht. Der Grund ist halt einfach, weil im Vergleich zu C. diff, das ist der Erreger, den will man wegbekommen und das funktioniert.
Der wird aber verdrängt dann eigentlich von den...
Genau. Und IBD ist halt super multifaktorial.
Ja, das ist ja der Leidensdruck der Leute sehr hoch, ja. Welches Gefühl hast du bei der Unterstützung oder Finanzierung von deinem Forschungsgebiet? Hast du das Gefühl, das wird gesehen, die Arbeit wird gesehen und wird auch in weiterer Folge unterstützt, dass es vielleicht eine klinische Anwendung findet oder zumindest die Grundlagenforschung in großen Schritten voranschreitet? Oder wie ist da deine Einschätzung, was jetzt, keine Ahnung, der Zeitrahmen ist egal, aber was die Zukunft einfach der Forschung betrifft, der Mikrobiomforschung, der Gut-Brain-Axis-Forschung und generell?
Also es ist eine wichtige Forschung. Das würde ich zuerst mal beantworten wollen, weil die Fortschritte, die wir da machen, werden uns dabei helfen, gesund zu altern. Und werden uns auch helfen, uns vor Infektionen wieder zu schützen. Also Antimicrobial Resistance, das werden ja hochschießen in den nächsten 20 Jahren. Und die Fortschritte, die wir mit Next Generation Sequencing zum Beispiel machen können, um schneller zu detektieren, die werden essentiell sein. Wir werden nicht drum herum kommen, Forschung in der Mikrobiologie zu machen, um gesund zu bleiben. Die Gelder fehlen uns dafür, vor allem in Österreich. Unser Institut steht gerade ganz gut da, weil wir eben vom FWF gefördert sind. Der FWF ist aber auch abhängig von unseren Regierungen und unsere Wissenschaftsministerin will uns ja das Geld durchaus kürzen. Von dem her sehe ich das eher als problematisch an. Also wie viel Geld dann für österreichische Forschung vorhanden ist, ist anscheinend abhängig davon, wie hier gewählt wird. Und das finde ich ist ein Problem. Und es fehlt, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von Billionaires bin, aber es fehlt vor allem der europäischen Wissenschaftsförderung der Einfluss von Philanthropie.
Ja, das, und weil du vorhin noch gesagt hast, Antibiotikaresistenzen und Mikrobiom, vielleicht dazu auch noch eine Frage, weil es ja doch auch in aller Munde ist, auf jeden Fall wissen wir eh alle, Antibiotikaresistenzen, besorgniserregender Anstieg. Was kannst du da noch dazu sagen? Ich habe mich vorhin nur ganz kurz dazu eingelesen, eben dass sozusagen auch bestimmte Antibiotikaresistenzen auch wieder auf bestimmte Mikrobiomzusammensetzungen zurückzuführen sind oder dass man sagen kann, bei bestimmten Leuten ist eine Antibiotikaresistenz eher wahrscheinlich. Korrigiere mich gern, wenn ich das vielleicht wirklich nur oberflächlich auf den ersten Blick so verstanden habe, aber was ist da der Zusammenhang zwischen Antibiotikaresistenz und Mikrobiom?
Naja, Resistenzen gegen Antibiotika werden ja oft in Plasmiden, in Bakterien mitgeführt. Nicht nur, aber oft. Und diese Plasmide können weitergegeben werden. Nicht nur an eine sehr nahe Spezies, sondern eine E. coli kann ein Plasmid an einen Staphylococcus weitergeben. Horizontaler Gentransfer quasi. Und das ist ein Prozess, der extrem schnell gehen kann. Das muss man sich mal vorstellen, wenn ich da ein Volk mit, weiß ich nicht, ich sage jetzt irgendwas, mit Ampicillin behandle und ich weiß ganz genau, das tötet den E. coli ab. Plötzlich entwickelt er eine Resistenz dagegen und kann es weitergeben an andere Stämme, die noch ganz, ganz viele andere Sachen machen. Also ja, es wird halt schlimm, dann kann man sich wieder schneiden und infizieren und dann hat man kein Mittel dagegen. Hm. Wichtig ist es ja, die schnell zu erkennen. Und dafür braucht man Tools, die man zwar schon hat, aber die noch etwas zu teuer sind.
Zum Beispiel, wenn ich fragen darf?
Es wäre halt richtig cool, wenn man in der Klinik sich unsicher ist, was ist da für ein Pathogen, wenn man ein Sample nehmen könnte und innerhalb von 4 Stunden hat man das sequenziert.
Gibt es das bei manchen Kliniken oder ist es generell?
Ich glaube, so der Turnaround, mit dem man in den letzten Jahren gespielt hat, war so ein Tag, um das Ergebnis zurückzubekommen, wo dann Medizinerinnen wirklich ihre Entscheidung auch geändert hätten, wenn sie im Vergleich zu Blutkultur, also Sepsiskultur, was auch immer gelernt hätten, dann hätten sie vielleicht ein anderes Antibiotikum gegeben.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Es war sehr spannend. Auch wenn wir über deine Forschung jetzt gar nicht so viel gesprochen haben. Ich glaube, da müsste man einen eigenen Podcast machen, weil du ja viel an der neonatalen Forschung tätig bist, wie sich das auf alle möglichen, ich glaube auch Gehirnentzündungen und so weiter auswirkt, glaube ich, oder? Neuroinflammatorische Prozesse.
Hirnschäden tatsächlich.
Hirnschäden, genau. Aber dafür ist leider die Zeit bei dem Podcast nicht da. Aber ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal wieder.
Das wäre toll. Ja? Das war mir auch eine Freude.
Ja,
vielen Dank.
Es hat mir viel Spaß gemacht und ja, danke fürs Zuhören. Wenn Sie noch tiefer ins Thema Immunsystemstärken eintauchen möchten, etwa in physikalische Reiztherapien wie Kältetherapie oder Rotlicht und deren wachsende Bedeutung oder in die Immunsenenz und die Frage, warum das alternde Immunsystem andere Strategien braucht, dann finden Sie dazu spannende Beiträge in der aktuellen TARA. Auch in der ÖRZ19 gibt es einiges zu entdecken. Migräne und Kopfschmerzen von der Abgrenzung bis zu den Behandlungsmöglichkeiten und zusätzlich noch, wie tropische Erkrankungen zunehmend auch in Europa auftreten und was das für die Beratung an der TARA bedeutet. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin bleiben Sie gesund.
Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.